Ich habe mir ja vor ein paar Jahren vorgenommen, Johannes 13 bis 17 durchzupredigen. Wenn man solch einen Vorsatz fasst, hat man einen Vorteil, man muss sich bei der nächsten Predigt keine Gedanken machen, über was ich predige, aber den Nachteil, dass man auch an Texte kommt, die wirklich schwer sind. Und heute sind wir bei solch einem Text, der nicht ganz einfach ist, und ich möchte da wirklich mal durchgehen. Und zwar, wir wollen uns heute mal die Begebenheit anschauen, als Jesus sich beim Abendmahl mit seinen Jüngern getroffen hat und wie er in diesem Personenkreis den Verrat des Judas ankündigt. Und ich will jetzt nicht den ganzen Predigtext vorlesen, sondern immer nur über den Abschnitt, wo ich spreche, möchte ich praktisch den einblenden hier. Und ich möchte also Johannes 13, 18 bis 32 mal mit euch durchgehen. Und da lesen wir zuerst mal die Verse 18 bis 21. Das sage ich nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber es muss die Schrift erfüllt werden, der mein Brot ist, tritt mich mit Füßen. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Über diesen Textabschnitt habe ich das letzte Mal schon gepredigt, deswegen habe ich manches hier etwas kleiner gedruckt, abgedruckt. Aber dieser Text ist trotzdem nochmal wichtig, um den gesamten Kontext zu verstehen. So, worauf bezieht nun Jesus die Aussage, das sage ich nicht von euch allen? Worauf bezieht Jesus dieses Das? Natürlich auf das Vorhergesagte, wo Jesus gesagt hat, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Jesus will also damit sagen, dass was ihm widerfahren wird, das wird euch als Apostel genauso widerfahren. Also wenn Jesus die Apostel zu diesem Dienst erwählt, dann werden sie genauso das gleiche leben, wie Jesus es gelebt hat. Darauf bezieht sich das. So, und Jesus sagt nun, dass er 12 Männer als Apostel eingesetzt hat, und zwar auch Judas. So heißt es zum Beispiel in Markus 3, wo er sagt, und er, Jesus, ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm, und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Hat sich Jesus hier vertan? Mit Judas? Ganz sicherlich nicht. Schon im Vorfeld, als fast alle Jünger Jesus verlassen wollten, wegen seiner harten Lehre, hat Jesus zum Beispiel in Johannes 6 gesagt, habe ich nicht euch 12 erwählt und einer von euch ist ein Teufel. Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Ischariot, der verriet ihn hernach und war einer der 12. Jesus hat auch Judas erwählt in dem vollen Bewusstsein, dass er ein Teufel ist und der ihn dann auch verraten hat. Also Jesus hat wirklich 12 Männer, 12 Apostel eingesetzt, aber erwählt, in dem Sinn, hat er nur 11 Männer. Und diese Erwählung bezieht sich sowohl auf ihre Errettung als auch auf ihren zukünftigen Dienst als Apostel. Der Apostel Paulus beschreibt ja mal diesen Dienst als Apostel, wie der ausgesehen hat. Das hatte ich auch das letzte Mal schon mal erwähnt, aber ich möchte es nochmal zitieren aus 2. Korinther im Kapitel 6. Wie sah der Dienst dieser Apostel aus, wozu aber Judas nicht erwählt war? Da schreibt Paulus zum Beispiel 2. Korinther 6, in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in der Kraft Gottes, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. So sah der Dienst der Apostel aus. Und zu diesem Apostelamt war Judas nicht erwählt. Das klingt in unseren Ohren hart. Aber Jesus nimmt nun Bezug auf eine Weissagung aus Psalm 41, die sich erfüllen muss, wo es heißt, der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Ist alles vorherbestimmt? Konnte Judas gar nicht anders handeln? Wenn in Vers 21 es heißt, als Jesus das gesagt hatte hier, wurde er betrübt im Geist. Dann leidet Jesus unter diesem Umstand, dass Judas ihn verraten wird. Und dieses Betrübsein im Geist schließt natürlich auch eine Verantwortung des Judas mit ein. Die Verantwortung des Judas erläutert Jesus zum Beispiel in Matthäus 26 so, wenn er sagt, der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht. Doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird, es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren werde. An dieser Stelle sieht man die volle Wucht der Verantwortung, die Judas hatte. Und man muss auch bedenken, was Judas in diesen 3 Jahren, als da Jesus öffentlich in dieser Welt gewirkt hat, miterlebt hat. Judas hat die Heilungen, die Totenauferweckungen, die Brotvermehrung, die Sturmstillung, die Befreiung von Besessenen miterlebt. Judas selbst hat als Apostel die Autorität von Jesus verliehen bekommen, Kranke gesund zu machen und Dämonen auszutreiben. Judas hat sprichwörtlich das gesehen, was Johannes im Eingang seines Evangeliums beschreibt, diesen Prolog, wo er sagt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Auch Judas hat diese Herrlichkeit mit seinen Augen gesehen und hat es letztendlich doch nicht geglaubt. Wir sollten uns davor hüten, zu meinen, wenn offensichtliche Wunder geschehen, dass dies ein Garant dafür ist, dass Menschen glauben und die Herrlichkeit Jesus sehen. Ist kein Garant. Gehen wir nun zum nächsten Textabschnitt in den Versen 22 bis 24. Da heißt es nun, da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu, dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Man muss sich diese Situation einmal vorstellen, wie Jesus diesen Verrat des Judas ankündigt, wenn er mit Autorität sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Dieses wahrlich, wahrlich. Jesus sagt den Verrat mit Nachdruck und Bestimmtheit voraus. Ich kann mir gut vorstellen, was für eine Stille und Betroffenheit sich in der Runde der Jünger breit gemacht hat. Jeder der Jünger hat sich natürlich die Frage gestellt, bin ich es? Und diese Frage konnte nur der beantworten, der es bereits in seinem Herzen vorgenommen hatte, und das war Judas. Die Jünger hatten hier eine gesunde Einstellung. Sie lebten zumindest an dieser Stelle nicht mit einer falschen Selbstsicherheit, so nach dem Motto, sowas könnte ich nie machen. Diese Selbsteinschätzung, dass ich sehr wohl auch in der Lage wäre, solch einen Verrat auszuführen, müssen wir uns bewahren, sodass wir uns nicht selbst überheben. Der Apostel Paulus spricht zum Beispiel mal in Galater 6, Vers 1 Folgendes an. Er sagt, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Dieses Wort sagt Paulus zu wiedergeborenen Christen. Und es ist eine gesunde Einstellung, wenn ich als Christ sehr wohl noch die Möglichkeit sehe, dass ich noch zu allem Bösen in der Lage wäre. Aber die Frage der Jünger, wer nun der Verräter wäre, konnten sie nicht beantworten. Daraufhin nimmt Petrus das in die Hand und bittet den Johannes, der an der Brust Jesu lag, dass er Jesus doch fragen sollte, wer der Verräter wäre. Wir lesen weiter. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihm Judas, dem Sohn des Simon Ischariot. Und als er den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er dem Armen etwas geben sollte. So, Jesus beantwortet diese Frage nicht so, dass er dem Johannes sagt, dass es der Apostel Judas Ischariot sei, sondern er offenbart Johannes den Verräter mit einer Zeichenhandlung. Jesus nimmt ganz bewusst einen Bissen Brot, gibt diesen dem Judas und das tut er deshalb, weil er bewusst an der Prophetie vom Psalm 41 anknüpft, da es heißt, der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Was nun bezeichnend ist, obwohl Petrus die Frage nach dem Verräter gestellt hat, bleibt die Antwort, wer der Verräter ist im Verborgenen. Nur Johannes wusste es. Woran mache ich das fest? Als Judas den Bissen genommen hatte, da sagte Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Aber keiner der Jünger verstand, wozu Jesus ihm das sagte. Das war für sie völlig unverständlich. Und nachfolgend nun wird der Höhepunkt der Herrlichkeit Gottes beschrieben. Ich lese noch einmal den Vers 27 und dann die Verse 29 bis 31. Und als Judas den Bissen nahm, Vers 27, fuhr der Satan in ihn. Vers 30, als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. Dieser Teil des Predigttextes ist am schwierigsten auszulegen. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, da fährt der Satan in Judas und er verlässt den Kreis der Jünger. Wie ist das zu verstehen? Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Das Ganze steht hier im Aorist passiv, das heißt passiv, das heißt, Jesus wurde verherrlicht. Jesus hat sich nicht selbst verherrlicht. Sein Vater hat ihn verherrlicht. Dadurch, dass Judas nun von dem Satan völlig in Beschlag genommen wurde, gibt es kein Zurück mehr für Judas. Der Verrat ist endgültig besiegelt. Und damit beginnt die Errettung der Menschheit. Und eine ganz wichtige Frage in diesem Zusammenhang: Hatte Jesus, als er als Mensch in die Welt kam, eine eigene Herrlichkeit? Jesus war ganz Mensch und zugleich ganz Gott. Als er aber auf dieser Erde verweilte, da heißt es von ihm, dass er sich völlig entäußert hat. Ihr kennt diese Stelle aus Philipper 2, Vers 6. Ich lese mal kurz vor, da heißt es: Er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Was heißt das, sich entäußern? Dieses Entäußern heißt so viel, sich völlig entleeren, sich zu einem Nichts machen. Und so kam Jesus in diese Welt. Und diese Wahrheit finden wir ganz stark im Johannesevangelium wieder. Jesus sagt von sich: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts tun von sich aus, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Jesus hatte in seiner irdischen Lebenszeit tatsächlich keine eigene Herrlichkeit, sondern er widerspiegelte nur die Herrlichkeit seines Vaters im Himmel in dieser Welt. Aber ab dem Zeitpunkt, als Judas den Bissen genommen hatte, hat der Vater im Himmel seinem Sohn alles gegeben, sprich seine Herrlichkeit, so dass er den Weg ans Kreuz gehen konnte. Und diese Herrlichkeit war nicht im Sohn, sondern im Vater begründet. Ich hatte mal vor längerer Zeit, schon lange her, da war ich noch beim Technikerbund, ein Gespräch mit einem indischen Christen. Und der war Mediziner. Und der meinte, wenn man sich die Kreuzigung Jesu anschaut und was Jesus, als er am Kreuz hing, gesagt und gebetet hatte, dann sagte, das ist aus menschlicher Kraft nicht möglich. Und hier am Kreuz wird die Herrlichkeit des Vaters im Sohn sichtbar. Im ganzen irdischen Leben Jesu geht es nur um eins, dass der Vater durch den Sohn gesehen wird. Und deshalb kann Jesus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Die Intention, die eigentliche irdische Mission Jesu war, dass die Herrlichkeit des Vaters im Sohn offenbart wird und das wird im Besonderen auch, wo im Johannesprolog, schon sichtbar. Und ich möchte noch einmal diesen sehr bekannten Weihnachtsvers zitieren. Da heißt es: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes und jetzt vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Von welcher Herrlichkeit ist hier die Rede? Ist hier von der Herrlichkeit des Sohnes oder von der Herrlichkeit des Vaters die Rede? Es ist die Herrlichkeit des Vaters. Und auch in unserem Predigttext ist davon die Rede. Wenn es nun heißt, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Gott, der Vater, wurde verherrlicht in der irdischen Lebenszeit Jesu. Aber dabei bleibt es nicht, dass nur der Vater verherrlicht wird. In unserem Predigttext finden wir dann noch einen zukünftigen Wendepunkt, wenn es hier in Vers 32 heißt, ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. Von welchem Ereignis ist hier die Rede? Es ist hier von einem zukünftigen Ereignis die Rede. Es ist von der Himmelfahrt Jesu die Rede, da sich der Sohn zu Rechten Gottes des Vaters gesetzt hat. Auf dieser Erde hatte Jesus keine Herrlichkeit. Aber von der vergangenen Ewigkeit her hatte Jesus eine eigene Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit bekommt Jesus wieder, wenn er sich zur Rechten Gottes setzt. Und das bringt Jesus zum Beispiel im hohen priesterlichen Gebet zum Ausdruck. Wenn er sagt, und nun Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also Jesus bekommt seine alte Herrlichkeit zurück, wenn er sich zu Rechten Gottes setzt. So, und wie komme ich nun zu meinem Thema? Gottes verborgene Herrlichkeit in der Finsternis. Was bedeutet in unserem Text Finsternis? Finsternis ist, dass Judas ein Teufel war. Finsternis ist, dass Judas auf Erden Jesu Herrlichkeit schauen durfte, aber doch nicht geglaubt hat. Finsternis bedeutet, dass der Teufel in Judas fuhr. Finsternis bedeutet, dass Judas Jesus verraten hat und dafür Geld nahm. Und trotz dieser Finsternis offenbart Gott seine Herrlichkeit in dieser Finsternis durch seinen Sohn. Jesus entäußert sich selbst, er wird Mensch und gibt alle Herrlichkeit auf. Und sein Vater im Himmel erfüllt Jesus mit seiner Herrlichkeit und seinem Geist, damit er den Leidensweg bis an das Kreuz gehen kann. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, wird der Lichtglanz seiner Herrlichkeit am stärksten. In diesem grausamsten Ereignis, was wirklich Finsternis bedeutet, offenbart Gott seine Herrlichkeit. Durch Jesu Menschwerdung, seinem Tod, seiner Auferstehung und seiner Erhöhung über die ganze Schöpfung, da haben wir alles erlangt, nämlich seine Rettung, vollumfänglich. Vergebung der Schuld, befreit von der Knechtschaft der Sünde, bevollmächtigt durch seinen Geist und die Überwindung des Todes und das ewige Leben in Herrlichkeit. Haben wir dadurch erlangt. Und wer es glaubt, der empfängt es alles augenblicklich. Das Heil ist die Herrlichkeit Gottes durch den Sohn offenbart. Und Paulus vergleicht das Erkennen dieser Herrlichkeit mit dem Schöpfungsbericht, wenn er sagt in 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, wo? In dem Angesicht Jesu Christi. So wie Gott aus der Finsternis hervorleuchten ließ, sodass diese Welt hell wurde. So ist es auch bei jedem Menschen, der von Natur in der Finsternis der Sünde und des Todes lebt, dass Gott ihn in seinem Herzen erleuchtet. Gibt uns dieses Wort aus 2. Korinther 4 schon einen Hinweis, was denn die Herrlichkeit Gottes ist? In diesem hier zitierten Wort spricht Paulus von seinem Dienst, wenn er sagt, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Und hier kann man ganz schlicht sagen, Paulus selbst hat die Herrlichkeit Gottes in Jesus erkannt. Ja, und diese Herrlichkeit verkündigt er den Menschen, dass diese sie erkennen. So, und jetzt könnte man ja sagen, wow, Jesus ist dem Paulus ja direkt in Damaskus erschienen. Und das hat er permanent gepredigt. Hat er dieses außerordentliche Ereignis verkündigt im Neuen Testament 2 bis 3 Mal? Wird es maximal erwähnt. Aber seine Grundbotschaft war eine andere, wenn man seine Briefe liest. Viele von euch kennen sicherlich die Sendung vom ERF Mensch Gott, vermute ich mal. Und dort wird ganz spektakulär berichtet, wie Menschen Außerordentliches mit Jesus erlebt haben. Wie Drogenabhängige frei werden, wie Esoteriker frei werden, wie Jesus Menschen direkt erscheint, wie Menschen geheilt werden, wie Muslime außerordentlich zum Glauben finden. Und ich glaube auch, dass das, was da berichtet wird, sich wahrscheinlich auch so ereignet hat. Und dass an dieser Stelle tatsächlich auch etwas von der Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, ja, dem könnte ich auch zustimmen. Aber wenn die Menschen von diesem unsichtbaren Jesus, der vom Himmel her regiert, tatsächlich solch große Dinge erleben, finden Menschen dadurch zum rettenden Glauben. Diese außergewöhnlichen Ereignisse können immer nur ein Wegweiser sein zu Jesus. Aber sie haben nie, nie rettende Kraft. Nie. Unser Glaube gründet sich nicht auf das Sichtbare, Erlebbare, sondern wirklich auf das Unsichtbare. Und was ist das Unsichtbare? Worin wird das helle Licht des Evangeliums sichtbar? Wo erkenne ich die Herrlichkeit Gottes? In der Menschwerdung Jesu, dass er sich zu einem Nichts gemacht hat. In seinem Tod am Kreuz, in seiner Auferstehung vom Tod, in seiner Erhöhung zu Rechten seines Vaters und in seiner sichtbaren Wiederkunft. Darin ist unser ganzes Heil begründet. Dadurch haben wir alles erlangt. Vergebung der Schuld, Befreiung von der Macht der Sünde, Bevollmächtigung durch seinen Geist, die Auferstehung vom Tod und das Leben in der zukünftigen Herrlichkeit. Durch das, was hier auf der gelben Seite steht. Und wie erlangen wir es? Ganz schlicht durch den Glauben an Jesus erlange ich alles. erlange ich alles. Erkennst du die Herrlichkeit in Jesus? Das größte Problem besteht oft darin, dass wir nicht erkennen, dass wir durch Jesus es erlangt haben. Und diese Herrlichkeit Gottes wird nur bei Jesus erkannt. Dort ist unser ganzes Heil wirklich offenbart. Was ist diese Herrlichkeit? Vielleicht erkennst du diese Herrlichkeit Gottes nicht, obwohl du dich so stark engagierst, indem du viele Gottesdienste besuchst, betest und die Bibel liest, und trotzdem bleibt vielleicht dein Herz kalt und leer. Und wenn dem so ist, dann tritt einfach zu Gott und sprich folgendes Gebet. Ich zitiere mal selbst verfasst: Herr, ich bin ein Blindgeborener. Ich sehe deine Herrlichkeit nicht in deinem Sohn. Ich kann mich nicht selber sehend machen. Offenbare du mir deinen Sohn und seine Herrlichkeit, wenn ich dein Wort lese. Ich kann mich nicht geistlich sehend machen. Das muss Gott tun. Durch Jesus habe ich alles erlangt. Vergebung, Befreiung von der Knechtschaft der Sünde, bevollmächtigt durch seinen Geist die Überwindung des Todes und das Leben wirklich in der zukünftigen Herrlichkeit. Könntest du, das, was ich jetzt zitiert habe, diese Stichworte, könntest du anhand der Heiligen Schrift belegen, dass du das alles bereits durch Jesus erlangt hast? Erkennst du es von der Heiligen Schrift her? Und wie erlange ich es? Und ich sage, du musst nichts dafür tun. Glaube es und erkenne es anhand dem Wort Gottes und du erlangst es augenblicklich. Möge Gott es dir schenken, dass du diese Herrlichkeit Gottes in Jesus, in der Heiligen Schrift, erkennst. Amen.